Möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen haben wir das Thema vor uns, das Buch Daniel. Todesstoß für den Atheismus. Ich habe kein Skript ausgeteilt für dieses Morgenthema, denn das Skript könnte man nachlesen in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel. Besonders die Einleitung Kapitel 1 und Kapitel 5. Wir werden an späteren Bibelstudientagen das Buch Daniel dann auch Kapitel für Kapitel behandeln. Aber das heute im Sinn einer Einführung, im Sinn einer Darlegung der Echtheit der Prophetie des Buches Daniel. Es gibt genügend von diesen Büchern am Büchertisch für die, die das als Skript dann haben möchten. Der Aufbau des Vortrags heute Morgen sieht wie folgt aus. Wir beschäftigen uns in einem ersten Teil ganz kurz mit den Grundgedanken der Aufklärung und des Atheismus. Dann geht es zweitens um das Thema Prophetie kontra Atheismus. Und drittens werde ich Beispiele zeigen für die Prophetie im Buch Daniel, damit man sich das auch konkret vorstellen kann, worum es hier eigentlich geht, worüber wir eigentlich sprechen. Dann unter viertens behandle ich Angriffe auf das Buch Daniel. Und schließlich, den vierten Teil weiterführend, fünftens weitere Argumente für die Echtheit des Buches Daniel. Die Aufklärungszeit umfasst die Jahre etwa 1680 bis 1800. Sie war ein tiefster Einschnitt in die Geistesgeschichte der vergangenen 2000 Jahre. Die Grundsätze der Aufklärung, die damals von vielen verschiedenen Philosophen aufgestellt wurden, waren unter anderem diese. Die Bibel als Gottes Wort wurde abgelehnt und verworfen. Die Philosophen der Aufklärung sagten, es gibt keine Offenbarung. Zwar waren einige dieser Philosophen keine Atheisten, das war sogar das Übliche, keine Atheisten, aber Deisten. Das heißt, Leute, die sagten, wir glauben nicht an den Gott der Bibel. Wir glauben, dass es eine höhere Macht geben muss, durch die die Welt entstanden ist. Aber es gibt keinen Gott, wie das in der Bibel steht, der zu den Menschen spricht, der sich offenbart, mitteilt, der zu Propheten redet. Und damit, es gibt keine echte Prophetie. Ein zweiter Grundsatz: Die Vernunft des Menschen ist die höchste Instanz. Alles, was der Vernunft verdächtig vorkommt, muss abgelehnt werden. Darum spricht man in diesem Zusammenhang vom Rationalismus. Ratio, Vernunft auf Lateinisch. Der Rationalismus unterwirft alles der menschlichen Vernunft. Was vernünftig ist, ist wahr. Was unvernünftig ist oder scheint, ist nicht wahr. Ein dritter Grundsatz war, Gott greift nicht in den Lauf der Welt ein. Es gibt keinen Gott, der irgendwie in der Geschichte intervenieren würde. Allerdings philosophisch sehr unkonsequent. Da sagen die Deisten einerseits, es braucht einen Gott, der alles erschaffen hat, aber dann sagen sie, er greift nicht mehr ein. Also ihr Programm ist, ab der Schöpfung macht Gott nichts mehr. Das ist nicht logisch, aber das schien ihnen sehr, sehr vernünftig. Und so lehnten sie auch alle Wunder ab. Alle Wunder, die in der Bibel beschrieben werden, wurden abgelehnt. Und sie sagten auch, es gibt keine echte Prophetie, dass Dinge vorausgesagt werden könnten über Jahrtausende hinweg, weil Gott ja gar nicht zu Menschen spricht. Und ein vierter Grundsatz war Toleranz. Toleranz gegenüber allen Ideen und auch Religionen, und zwar auf dem Grundsatz aufgebaut, man kann gar nicht wissen, was wahr ist. Auf die Aufklärung folgte das Zeitalter des Atheismus, das 19. Jahrhundert. Die Evolutionslehre von Charles Darwin, er lebte 1809 bis 1882, bestärkte die Atheisten in ihrer Überzeugung, dass es keinen Gott gäbe. Und so fügten sie der Aufklärung eben noch an, also es gibt keinen Gott, der in die Geschichte eingreift und wirkt, aber wir brauchen auch keinen Gott, um die Herkunft der Welt zu erklären. Das kann man alles durch Naturgesetze begründen. Nun, nach diesen einleitenden Gedanken zu Aufklärung und Atheismus, die eine ganz wesentliche Grundlage unserer abendländischen Kultur heute ist. Ich hatte mal wegen einem bestimmten Punkt protestiert bei der Schule eines unserer Kinder. Und dann hat mir die Schulpflege geantwortet, die Grundsätze, nach denen hier vermittelt werden, ist die Aufklärung. Aha, da war's klar. Also die Aufklärung gilt, das ist die Basis auch für unsere Bildung. Gut, jetzt kommen wir zu Punkt 2, Prophetie kontra Atheismus und man könnte auch sagen kontra Aufklärung. Wir setzen die Aufklärung und den Atheismus dem prophetischen Test aus. Wenn die Grundsätze der Aufklärung des Atheismus der Wahrheit entsprechen würden, dann dürfte es keine echte Prophetie geben. Doch das Buch Daniel enthält über 200 erfüllte Prophezeiungen über Weltgeschichte. In Bezug auf Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Syrien, Ägypten, Israel, Jerusalem und den Messias. Nun, ich rede jetzt heute nur über das Buch Daniel. Ich könnte natürlich auch über die erfüllte Prophetie aus Jesaja, Jeremia, den kleinen Propheten und so weiter sprechen. Dann kämen Hunderte zu diesen 200 hinzu. Aber heute wollen wir einfach das Buch Daniel im Zusammenhang mit Aufklärung und Atheismus anschauen. Warum darf es keine Prophetie geben, wenn Aufklärung und Atheismus wahr wären? Nun, ich muss etwas Grundsätzliches erklären über Prophetie und Gottes ewige Existenz. Wir haben hier vor uns die Zeitachse der Geschichte. Wir unterscheiden Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wenn wir als Menschen etwas aussagen wollen über Gegenwart und Vergangenheit, dann ist das eigentlich möglich, in dieser Hinsicht zuverlässige Aussagen machen zu können. Im Blick auf die Zukunft aber versagt der Mensch kläglich, wenn er zuverlässige Aussagen machen soll, weil wir als Geschöpfe an Raum und Zeit gebunden sind. Ein Beispiel dafür. Weltausstellung 1893 in Chicago. Spezialisten, Wissenschaftler, insbesondere Sozialexperten, erklärten damals, wie es in 100 Jahren sein werde. Sie sagten erstens, Menschen werden 150 Jahre alt werden. Zweitens, Regierungen werden es immer einfacher haben, weil sich wahre Größe immer Richtung Einfachheit entfaltet. Ja, die Reaktion im Publikum zeigt, dass das wahrscheinlich nicht ganz so der Realität heute entspricht. Drittens, Gefängnisse werden kaum noch gebraucht werden. Das Gegenteil ist der Fall, wir haben zu wenig Plätze. Viertens, Ehescheidungen werden nicht mehr nötig sein. Das sagten sie nicht, weil sie der Ansicht waren, die Leute würden nicht mehr heiraten, sondern sie wollten damit sagen, die Menschen werden immer vernünftiger und dadurch können sie auch miteinander sprechen, kommunizieren und dadurch natürlich Probleme lösen. Ja, also das zeigt uns diese Unfähigkeit, über 100 Jahre etwas vorauszusagen, weil wir an Raum und Zeit gebunden sind. Aber der Gott der Bibel wird uns so vorgestellt. Er ist Zeit und Raum nicht unterworfen. In Jeremia 23, 24 sagt Gott, erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Ewige. Das heißt, der Gott der Bibel ist überall gleichzeitig da im ganzen Universum. Aber nicht nur in diesem Universum, er ist nicht nur der diesseitige Gott, sondern auch der jenseitige Gott. Auch im Jenseits, allgegenwärtig. Und in Bezug auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, da sagt die Bibel, Offenbarung 1, Vers 4, Gott ist der da war, der da ist und der da kommt. Und darum wird der Gott der Bibel fast 7000 Mal im Alten Testament Yahweh genannt. Das heißt, der Ewigseiende, der Unwandelbare oder einfach der Ewige. Luther hat das jeweils wiedergegeben mit der Herr, aber mit Großbuchstaben. 77 Mal im Buch des Propheten Hesekiel finden wir den Refrain, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Gott sagt etwas voraus, und wenn dann die Erfüllung kommt, sagt er, und ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Dieser Ausspruch kommt in Variationen vor, manchmal, und sie werden erkennen, und noch weiter, andere Variationen. Aber wenn man alle Variationen zusammennimmt, ist es ein Refrain, 77 Mal, ihr werdet erkennen, dass ich der Ewige bin. Das heißt, die erfüllte Prophetie ist ganz wesentlich dazu gegeben, um zu erkennen, wer Raum und Zeit nicht unterworfen ist, als einziger, eben Gott, der nicht Teil der Natur der Schöpfung ist, die immer, in der alles einen Anfang hat und dann auch vergeht. In Jesaja 41, 23 finden wir den Test der Religionen. Die Götter der anderen Religionen werden herausgefordert. Verkündet das später Kommende, damit wir erkennen, dass ihr Götter seid. Also die Götter der Völker rund um Israel, aber auch die Götter des Hinduismus und so weiter, sie sollen zeigen, dass sie Götter sind, indem sie die Zukunft glasklar und absolut korrekt voraussagen. Aber wir können wirklich so festhalten, die Bibel ist das einzige Buch der Welt, das absolut zuverlässige und detaillierte Aussagen über die Zukunft machen kann. Man findet das nicht im Koran, nicht in den Veden der Hindus, auch nicht in den Schriften der Buddhisten und so weiter und so fort. Da ist die Bibel einzigartig. Und darum kann man sagen, erfüllte Prophetie ist Gottes Siegel auf die Bibel. In Jesaja 40, 8 wird gesagt, das Gras ist verdorrt, die Blume abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Die Bibel bleibt bestehen, weil sie Gottes Wort ist und sie erweist sich als Gottes Wort durch die erfüllte Prophetie. Nun kommen wir zu drittens, Beispiele für Prophetie. Und zwar möchte ich einige Verse aus Daniel 11 genauer anschauen. Aber ich warne schon mal vor, was jetzt kommt, ist so kompliziert, dass manche vielleicht ein bisschen frustriert sein werden. Oh, wie soll man da das alles im Gedächtnis festhalten, das ist auch gar nicht die Meinung. Das muss man mehrmals lesen. Und darum gibt es ja auch das Buch, das ich zu diesem Thema geschrieben habe, in dem ich das alles im Detail darlege und auch die historischen Quellen und die Literatur angebe, die alles genau belegen. Aber es geht jetzt einfach darum, zu sehen, wie konkret und genau das Buch Daniel die Zukunft vorausgesagt hat. Also es geht vor allem, damit man einen konkreten Eindruck bekommt. Nicht wahr? Ich könnte jetzt sprechen über den Traum vom Standbild in Daniel 2, in dem die vier großen Epochen der Weltgeschichte, die vier Weltreiche, vorausgesagt wurden. Babylonien zur Zeit von Daniel und dann sollte folgen Medo-Persien, dann das griechische Reich von Alexander dem Großen und schließlich das Römische Reich. Aber ich übergehe das. Ich könnte auch sprechen über den Traum von den vier Tieren in Daniel 7. Dort werden diese vier Weltreiche nochmals behandelt, aber gesehen nicht als eine menschliche Statue und ihren vier Teilen, sondern als vier gefräßige Tiere, die eines nach dem anderen aus dem Weltenmeer hervorkommen. Und so hat sich das genau erfüllt in der Reihenfolge in der Geschichte. Nach Babylonien kam Medo-Persien, dann Griechenland, dann Rom. Ich könnte auch sprechen über diese wunderbare Prophetie in Daniel 8, über den Traum des Widders und des Ziegenbockes. Da wird im Detail prophezeit, wie das griechische Reich, das medopersische Reich niederzwingen wird und wie es dann weitergehen wird. Eine ganz detaillierte, wunderbare, in sich völlig stimmige Prophetie. Ich könnte jetzt auch sprechen über die Jahrwochenprophetie in Daniel 9, wo die genaue Zeit angegeben wird, wann der Messias kommen wird. Aber jetzt möchte ich zunächst mal auf Daniel 11 eingehen. Ich muss erklären, Daniel 11, Verse 1 bis 35, ist alles erfüllte Prophetie. Rückblickend können wir sagen, da haben wir eine Prophetie über die Zeit von Kyros, 537 vor Christus, bis zur Makkabäerzeit, 164 vor Christus. Ich habe das mal ausgezählt. In diesen Versen finden sich 150 prophetische Einzelaussagen, die sich alle nachweislich in der Geschichte erfüllt haben. Ab Daniel 11, 36 bis 45 behandelt der Prophet die Endzeit. Das sind Dinge, die auch für uns noch in der Zukunft liegen. Denn sie beziehen sich auf die 3,5 Jahre, gerade unmittelbar bevor Jesus Christus als König der Welt kommen wird. Jetzt schauen wir uns das Beispiel an, Daniel 11, Verse 2 bis 10. Diese Prophetie wurde gegeben im Jahr 537 vor Christus. Daniel war ja in Babylon ab dem Jahr 606 vor Christus. Ganz am Ende der Zeit der Juden in Babylon wurde diese Prophetie gegeben. Es geht nun um die Zeit von dem persischen König Kyros, zur Zeit von Daniel, als diese Prophetie gegeben wurde, bis auf Xerxes den Ersten. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun, sagt ein Engel zu Daniel. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Also, diese Prophetie wurde gegeben in der Zeit von Kyros von Persien, der über das Weltreich von Teilen Afrikas bis über den Indus hinaus nach Indien regierte. Und nun wird hier gesagt, es kommen nach ihm noch drei Könige, aber ein vierter wird besonders reich sein. Nun, nach Kyros kam Kambyses, das wäre also hier in Erzählung Nummer 1, 530 bis 522 vor Christus. Zweitens, dann kam Gaumata, der auch Pseudos-Medes genannt wird. Der regierte nur ein paar Monate im Jahr 522 vor Christus. Dann kam drittens Darius der Erste Hystaspes, 522 bis 486 vor Christus. Und dann kam ein vierter, Xerxes der Erste, 486 bis 465 vor Christus. Dieser Mann häufte sich einen Reichtum an, wie man das wohl noch nie gesehen hat zuvor. Und auf der Grundlage dieses Reichtums hat er eine Armee auf die Beine gestellt, wie das die Welt in der Geschichte bis dahin noch nie gesehen hatte. Und diese Armee setzte er ein, um auch noch deutlich auf europäisches Gebiet vordringen zu können, von Asien und Afrika her. Das wird hier gesagt. Er wird alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Xerxes der Erste war übrigens der Mann von Esther. Also in der Bibel, hebräisch, wird sein Name ausgesprochen Ahasveros. Xerxes der Erste, Ahasveros, erwarb sich einen unvorstellbaren Reichtum, der ja auch beschrieben wird in Esther 1, also dieses halbjährige Fest durchgeführt hatte für alle Untertanen. Durch ihn gelangte das Perserreich auf den Gipfel seiner Machtentfaltung. Aber eben, außerordentlich gerne hätte Xerxes auch Griechenland seinem Herrschaftsgebiet einverleibt. Schon sein Vater hatte dies zweimal vergeblich versucht. Und so brachte er nahezu das ganze damals bekannte Asien gegen die Griechen in Bewegung. Aber in der berühmten Seeschlacht von Salamis, 480 vor Christus, erlitt Xerxes I. eine schimpfliche und tief demütigende Niederlage. Dieser Krieg brachte ihm unbeschreibliche Verluste an Menschenleben und Schätzen. Nun kommen wir zum nächsten Vers. Daniel 11, Vers 3. Und ein tapferer König wird aufstehen und er wird mit großer Macht herrschen und nach seinem Gutdünken handeln. Obwohl diese Schlacht bei Salamis für die Griechen ein ungeheuer Triumph darstellte, denn dieses kleine Volk hatte sich heldenmütig gegen das persische Weltreich gewehrt. Aber dieser Krieg hinterließ tiefe Narben in diesem Volk. Etwa 150 Jahre später machte sich daher Alexander der Große auf, um sich an den Persern zu rächen. Das wird auch in der Prophetie von Daniel 8, 6 und 7 vorausgesagt und beschrieben. In der atemberaubenden Zeit von 13 Jahren brachte er das gesamte medopersische Weltreich bis nach Indien in seine Gewalt und hatte damit ein Reich verteilt auf drei Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Er wird mit großer Macht herrschen. Hier sehen wir eine Münze aus der damaligen Zeit, die Alexander den Großen darstellt, der 336 bis 323 vor Christus geherrscht hatte. Aber nun, die Prophetie wird detaillierter. Und sobald er aufgestanden ist, wird sein Reich zertrümmert und nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt werden. Aber nicht für seine Nachkommen wird es sein und nicht nach der Macht, mit welcher er geherrscht hat. Denn sein Reich wird zerstört und anderen zuteil werden, mit Ausschluss von jenen, das heißt von seinen Nachkommen. Die Glanzzeit Alexanders des Großen dauerte lediglich etwas mehr als 10 Jahre. Um 323 vor Christus erlag er einem Malaria-Fieber. Wahrscheinlich war es Malaria. Er hinterließ zwar bei seinem Tod einen Sohn namens Herkules, ein weiterer Sohn wurde kurz darauf geboren. Beide wurden jedoch in der Folge ermordet. So teilten die Generäle Alexanders und deren Nachfolger das große Erbe nach harten Kämpfen unter sich auf. Das griechische Weltreich wurde aufgesplittert und, wie die Prophetie sagt, nach den vier Winden des Himmels hin zerteilt. Hier eine Übersicht dieser vier Reiche, Splitterreiche von Alexanders, von dem Reich von Alexander. Sehen wir, das größte Splitterreich ist das hier im Osten. Das syrische Reich von Seleukus im Osten. Dann hier im Süden haben wir Ägypten, das Reich des Ptolemäus. Und hier im Westen sehen wir das Reich des Kassander in Griechenland und darüber in den Norden hinausgehend sehen wir das Reich des Lysimachos. Aber sehen wir, diese vier Reiche sind wirklich ganz klar den vier Himmelsrichtungen zuzuweisen. Was mich erstaunt, in der damaligen Zeit hatte man ja von der ganzen Weltkarte noch nicht solche Vorstellungen, wie wir das heute haben, konkret über die genauen Distanzen und Verhältnisse, ja, und Breiten und Längen gerade. Aber die Bibel sagt ganz klar, verteilt in die vier Himmelsrichtungen, und es ist wirklich so, dass man jedes Reich einer Himmelsrichtung klar zuordnen kann. Wenn wir jetzt weiterlesen in Daniel, geht es in der Folge ständig um Syrien und Ägypten. Warum? Sehen wir, Ägypten ist da von Israel aus gesehen im Süden und Syrien, also Großsyrien bis nach Indien, das ist von Israel aus gesehen im Norden. Nun beschreibt die Prophetie, wie in der weiteren Zeit das Land Israel ständig zwischen diesen verfeindeten Reichen Ägypten und Syrien wie ein Spielball hin und her geworfen wurde. Und diese Zeit für Israel so wichtig, wird in Daniel 11 ganz detailliert vorausgesagt. In dieser Zeit hatten die Juden unsäglich viel zu leiden. Von Israel aus gesehen lag Syrien im Norden, deshalb wird der jeweilige Herrscher dieses Landes bei Daniel als König des Nordens bezeichnet. Analog dazu wird der jeweilige Herrscher Ägyptens als König des Südens betitelt. Also diese NASA-Karte, dieses NASA-Luftbild, Satellitenbild zeigt uns hier der König des Nordens, hier der König des Südens und dazwischen das Land Israel. Nun werden also Generation um Generation beschrieben, ab Alexander dem Großen bis in die Zeit der Makkabäer. Also wir sehen hier die Herrscherabfolge in Ägypten. Da war zuerst eben dieser Ptolemäus, der Erste, 323 bis 285. Dann kam Ptolemäus der Zweite, Philadelphus. Unter ihm wurde übrigens das Alte Testament von Hebräisch auf Griechisch übersetzt in Ägypten. Dann kam Ptolemäus der Dritte, Euergetes, Ptolemäus der Vierte, Philopator, Ptolemäus der Fünfte, Epiphanes und Ptolemäus der Sechste, Philometor. Alle werden in Daniel beschrieben. Generation um Generation. Und desgleichen in Syrien haben wir zuerst Seleukos nach Alexander, einer dieser Generäle, der sich den größten Teil aneignen konnte. Dann kommt Antiochus der Erste, dann Antiochus der Zweite, dann Seleukos der Zweite, Seleukos der Dritte, Antiochus der Dritte, Seleukos der Vierte und schließlich Antiochus der Vierte, Epiphanes, der schrecklichste aller Syrerkönige. Nun schauen wir uns an, was die Bibel sagt über Ptolemäus den Ersten. Und der König des Südens wird stark werden. Mit dem König des Südens ist hier Ptolemäus der Erste Soter gemeint. Er war einer der begabtesten Generäle Alexanders des Großen. Nach dessen Tod machte er sich zum Herrscher über Ägypten. So gründete er die ptolemäische Dynastie. Um 320 vor Christus eroberte er Phönizien, heute Libanon, Köle, Syrien und Israel und dehnte so seine Macht aus. Jetzt lesen wir weiter, Daniel 11, Vers 5b. Und einer von seinen Obersten wird stark werden über ihn hinaus und wird herrschen. Seine Herrschaft wird eine große Herrschaft sein. Hier ist die Rede von Seleukos dem Ersten. Ein früherer Feldherr des Königs Ptolemäus des Ersten. Der Text sagt ja, einer von seinen Obersten. Er machte sich um 312 vor Christus unabhängig und erlangte die Herrschaft über Syrien. Er begründete die Dynastie der Seleuziden. Sein Reich war das größte der Diadochenreiche. Nicht wahr? Diadochenreiche, so nennt man diese Nachfolgerreiche von Alexander. Das haben wir hoffentlich alle in der Schule mal durchgenommen. Die Zeit der Diadochenreiche. Ja, sonst ist es eben wieder Wiederholung. Ptolemäus der Zweite und Antiochus der Zweite werden jetzt beschrieben. Und nach Verlauf von Jahren werden sie sich verbünden. Und die Tochter des Königs des Südens wird zu dem König des Nordens kommen, um einen Ausgleich zu bewirken. In diesem Vers geht es nicht mehr um die beiden in 11 Vers 5 genannten Könige, sondern bereits um deren Nachkommen. Ptolemäus der Zweite und Antiochus der Zweite. Der zeitliche Sprung wird angedeutet durch und nach Verlauf von Jahren. Um den jahrelangen blutigen Kriegs, Konflikten zwischen Ägypten und Syrien ein Ende zu bereiten, versuchten sich die beiden Königshäuser zu verbinden. Eine bekannte Strategie. Aber hier ganz besonders schlimm. Um 252 vor Christus verstieß Antiochus II. Seine Frau Laodike und heiratete Berenike, die Tochter des Ägypterkönigs Ptolemäus II. Also Ehebruch und dann der Versuch, Frieden herzustellen auf dieser Grundlage. Das war ein totaler Fehlschlag. Es gab daraus eine Katastrophe. Laodike ließ aus Rache ihren früheren Mann, Antiochus II., einige Jahre nach seiner Heirat mit Berenike vergiften. Und ebenso den kleinen Sohn aus dieser Ehe. Darauf floh Berenike mit einigen Getreuen nach Daphne bei Antiochia. Seleukus II., der Sohn der Laodike, folgte ihr dorthin, nahm diese Stadt ein und brachte Berenike samt ihrem Gefolge um. In dieser Zeit starb auch Ptolemäus II., der Vater Berenikes. Nun, das wird genau beschrieben in Daniel 11, Vers 6. Aber sie, Berenike, wird die Kraft des Armes nicht behalten. Sie musste ja fliehen. Und er, Antiochus II., wird nicht bestehen, noch sein Arm, das heißt seine Macht. Und sie, Berenike, wird dahingegeben werden. Sie, Berenike, und die sie eingeführt haben, ihre Getreuen. Und der sie gezeugt, Ptolemäus II., und der sie in jenen Zeiten unterstützt hat, Antiochus II. Ich meine, das Erstaunliche ist, der Text ist eigentlich so formuliert, dass er ziemlich geheimnisvoll tönt. Ja? Und wenn dann die Erfüllung kommt, kann man jedes Wort, kann man den geschichtlichen Ereignissen ganz klar zuordnen. Ich lese weiter. Doch einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln wird an seiner Stadt aufstehen. Und er wird gegen die Heeresmacht kommen und er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und mit ihnen nach Gutdünken verfahren und wird siegen. Hier geht es jetzt um Ptolemäus III. Er übernahm die Herrschaft seines Vaters Ptolemäus II. Als Bruder Berenikes, nicht wahr, der Text sagt, einer von den Schösslingen ihrer Wurzeln, das ist ein Verwandter, mit dem gleichen Ursprung, also ein Seitentrieb, das heißt aus der gleichen Familie, wollte er sich rächen. Er mobilisierte ein mächtiges Heer und besiegte in einer Reihe von Kämpfen Seleukus II. Und dabei eroberte Ptolemäus III. Unter anderem auch die syrische Festung Seleukia, wie es hier heißt, und er wird in die Festungen des Königs des Nordens eindringen und siegen. Das gab eine große Kriegsbeute für Ägypten. Vers 8 sagt, und er wird auch ihre Götter samt ihren gegossenen Bildern, samt ihren kostbaren Geräten, Silber und Gold nach Ägypten in die Gefangenschaft führen. Und er wird jahrelang standhalten vor dem König des Nordens. Die Erfüllung war so. Als in Kyrene ein Aufstand losbrach, musste Ptolemäus III. Nach Ägypten zurückkehren. Allerdings nahm er dabei eine riesige Beute mit sich. Unermessliche Schätze, zahllose Heiligtümer und Götzenbilder, sowie auch viele Gefangene von hoher Stellung in Syrien. In der Folge ruhte der Kampf zwischen Syrien und Ägypten für einige Jahre. Wie es hier steht, und er wird jahrelang standhalten vor dem König des Nordens. Aber dann sollte wieder ein syrischer Gegenschlag kommen. Vers 9. Und dieser wird in das Reich des Königs des Südens kommen, aber in sein Land zurückkehren. Nicht wahr? Als man gerade in der Zeit von Vers 8 lebte, hätte man sich fragen können, ja, jetzt, wie geht das mit Vers 9, wenn denn das einmal kommt? Nun, die Erfüllung war so. Um 242 vor Christus holte Seleukus II. Zu einem militärischen Gegenschlag aus, jedoch hatte er dabei keinen Erfolg. Ägypten behauptete die Vorherrschaftsstellung. So, war das auch ganz klar vorausgesagt. Und dann geht's weiter. Aber seine Söhne werden sich zum Krieg rüsten und eine Menge großer Heere zusammenbringen. Die Erfüllung? Die beiden Söhne des Syrerkönigs Seleukus II., Seleukus der Dritte und dessen Bruder Antiochus der Dritte wollten den Kampf gegen Ägypten weiterführen. Dazu warben sie Massen von Söldnern an, um ein riesiges und kampftüchtiges Heer auf die Beine zu stellen. Es wird ganz klar gesagt, seine Söhne werden sich rüsten, große Heere zusammenbringen. Und der Erfolg Syriens sollte auch kommen. Denn der Bibeltext geht so weiter. Und einer wird kommen. Als aufmerksamer Bibelleser hätte man sich sagen können, jetzt haben sich da diese Söhne so zusammengetan. Warum sagt der Bibeltext, und einer wird kommen? Warum nicht, sie werden kommen? In 11, Vers 10b ist plötzlich nur noch von einem der Söhne die Rede. Seleukus der Dritte wurde nämlich um 223 vor Christus mit Gift ermordet. So bezieht sich das Folgende nur noch auf Antiochus den Dritten. Um 221, 219 und 218 vor Christus griff er dreimal Ägypten an und überschritt dabei die Grenze. Über die Grenze gehen. Um 221 vor Christus wurden seine Angriffe durch die ägyptischen Befestigungen im Libanon aufgefangen. 2 Jahre später gelang es ihm jedoch, diesen Verteidigungsgürtel zu durchbrechen und dabei auch Tyrus und Akko einzunehmen. Und da steht, bis zu seiner Festung. Dann in Daniel 11, Vers 10 am Schluss nimmt der Text Bezug auf seine wiederholten Angriffe auf die Ägypterbefestigungen im Libanon. Ja, jetzt haben wir so ein Beispiel gesehen. Also ganz konkret und detailliert. Und jeder Vers erfüllt sich genau so. Auch wenn es manchmal etwas mysteriös formuliert ist, wenn die Erfüllung da ist, konnte man sich als Jude in Israel immer orientieren. Aha, jetzt sind wir in Vers 10 angelangt. Oh, jetzt sind wir in der Prophetie schon bei Vers 11. Jetzt schon Vers 12. Natürlich, die Verszählung, die ist viel später gekommen. Aber ich sage, so konnte man den Text Satz für Satz durchgehen und konnte sich in der Prophetie immer orientieren, wo man jetzt genau war. Nun ist es klar, eine solch präzise Prophetie darf es nicht geben, aus der Sicht der Aufklärung und des Atheismus. Und darum ist es klar, dass eines der am meisten angegriffenen Bücher der Bibel war gerade das Buch Daniel. Und das führt uns nun viertens zu den Angriffen auf das Buch Daniel. Ein erster Angriff. Diese ganze Prophetie ist eben Prophetie, die geschrieben wurde nach der Erfüllung. Um circa 164 vor Christus. Nicht wahr? Ich habe ja erklärt, in Daniel 11 wird die ganze Zeit beschrieben von Kyros 537 vor Christus bis 164 vor Christus. Sind wir in Vers 35. Und so heißt der erste Angriff, also das Buch Daniel muss geschrieben worden sein, gerade in der Zeit von Vers 35. Und da hat ein Betrüger das so aufgeschrieben, wie wenn das Geschichte wäre. Wie wenn das Prophetie wäre. Aber in Wirklichkeit ist es einfach Prophetie aus dem Rückblick. Ein reiner Betrug. Ich habe sogar ein Geschichtsbuch über die Epoche von Persien, Griechenland und so weiter. Und der Autor benutzt das Buch Daniel, Kapitel 11, als Geschichtsquelle. Nebst den anderen Geschichtsquellen, um diese Zeit zu erläutern. Also, das Buch Daniel sei also nicht geschrieben worden im 6. Jahrhundert vor Christus, da als Daniel in Babylon war, 606, bis die letzten Ereignisse 537 vor Christus, sondern im Jahr 164 vor Christus. Die Gegner sagen, das Buch Daniel muss eine Fälschung sein. Die Prophetie muss nach der Erfüllung aufgeschrieben worden sein. Man sagt im Vaticinia ex eventu. Wer das sehr gescheit ausdrücken will. Das ist eben Prophetie nach den Ereignissen. Der Autor habe nicht um 600 vor Christus gelebt, sondern um 164 vor Christus. Porphyrius, ein Heide, der um 300 nach Christus gelebt hatte, schrieb in seinem 12. Buch gegen das Christentum, die Prophetie in Daniel 11 kann nicht echt sein, weil sie zu genau ist. Nun, das ist natürlich kein Argument. Aber es zeigt uns die Geisteshaltung der Gegner. Das darf nicht sein. Wir müssen jetzt Argumente finden, um zu zeigen, dass Daniel eine Fälschung ist. In der Zwischenzeit ist natürlich noch Folgendes geschehen. Ab 1947 bis 1956 wurden ja in 11 Höhlen in Qumran am Toten Meer Schriftrollen des Alten Testaments entdeckt. Und da fand man in Qumran auch 8 verschiedene Daniel-Fragmente. Das älteste stammt aus 125 vor Christus, das jüngste etwa 50 nach Christus. Dann gibt es aber noch diverse Fragmente aus anderen Büchern, die man gefunden hat, die aus dem Buch Daniel zitieren oder darauf anspielen. Und in diesen Fragmenten sind alle 12 Kapitel des Buches Daniels, wenigstens in Bruchstücken, belegt. Und jetzt muss man noch bedenken, bei der Datierung von Handschriften ist das so, aufgrund der Buchstabenformen kann man genau sagen, in welcher Zeit ein Text geschrieben wurde. Weil die Buchstabenformen im Hebräischen auch sich von Generation zu Generation änderten, wie das bei uns der Fall ist. Und da ist allerdings immer eine Unsicherheit von plus minus. Das heißt also, wenn man sagt 125 vor Christus, dann ist das plus minus 25 Jahre. Das könnte auch 150 vor Christus sein. Und da wäre ja praktisch diese Abschrift schon eine erste Abschrift von dem angeblichen Original 164 vor Christus. Also das bringt natürlich die Gegner in Bedrängnis. Sie können also nur sagen, also so um 164 vor Christus muss es geschrieben worden sein, aber später geht gar nicht mehr. Weil wir ja schon Handschriften dann haben aus den Jahren, die darauf folgten. Aber das Dumme ist nun Folgendes. Die haben sich nur an Daniel 11 orientiert, wo die Prophetie bis ins Jahr 164 vor Christus geht. Aber in Daniel 9 geht es ja weit über das hinaus. Denn dort wird ja das Kommen des Messias angekündigt, dass er im Jahr 32 nach Christus erscheinen sollte. Daniel 9,25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Zur Zeit von Daniel war Jerusalem ein Trümmerhaufen. Nun wird ihm gesagt, von dem Moment an, wo ein Erlass ausgeht, Jerusalem wieder zu bauen, kann man rechnen, bis der Messias als Fürst kommt. Da vergehen nämlich 7 und 62, will sagen 69 Jahrwochen. Nun, hier haben wir die Erfüllung. Im Jahr 445 vor Christus hat König Artaxerxes den Juden die Erlaubnis gegeben, ihr dürft Jerusalem wieder aufbauen. Und da konnte man also rechnen, von da an die 7 Jahrwochen, bis Jerusalem wieder vollständig aufgebaut war. Dann folgten die 62 Jahrwochen und dann gelangt man ins Jahr 32 nach Christus. Ich muss nämlich erklären, Jahrwoche, für Jahrwoche steht im Hebräischen das Wort Shavua. Das bezeichnet eine Einheit von 7 Jahren. Nun muss man wissen, in der Bibel dauern die prophetischen Jahre 360 Tage. Das sieht man aus Daniel 11, wo 1260 Tage gleichgesetzt werden mit 42 Monaten. Das gibt also schön Monate von 30 Tagen oder 3,5 Jahren. Nun können wir also diese 69 Jahrwochen umrechnen in Tage. Das gibt 69 mal 7 mal 360 Tage. Das sind 173.880 Tage. Nun, wir wissen aus dem Buch Nehemia, der Erlass im Jahr 445 vor Christus fand statt im Monat Nissan. Das entspricht bei uns März, April. Und der Einzug Jesu als Fürst nach Jerusalem am Palmsonntag fand statt nach den Evangelien im Monat Nissan, März, April, 32 nach Christus. Nicht wahr? Johannes der Täufer hat gemäß Lukas 3 sein Dienst begonnen im 15. Jahr von Kaiser Tiberius. Man kann ein Lexikon nehmen, Bis wann hat Tiberius, wann hat Tiberius begonnen zu regieren? 14 nach Christus, als Augustus gestorben war. 14 plus 15 gibt 29. Und in Lukas 13, Verse 6 bis 9, wird davon gesprochen, wie der Herr Jesus, der dann, als Johannes predigte, begann selber auch zu predigen. 3 Jahre predigte er. 29 plus 3 gibt 32. Und nun, von dieser Zeit, März, April 445 vor Christus bis März, April 32 nach Christus, wenn man alle Schalttage mit einberechnet, alle Verschiebungen zum Sonnenjahr, da passen genau diese 173.880 Tage hinein. Das ist eine phänomenale Prophetie und ihre Erfüllung. So, jetzt haben wir die Atheisten auf den Kopf gestellt. Ja, wenn das Buch Daniel wirklich im Jahr 164 vor Christus geschrieben worden ist, als eine Fälschung, ja, wie konnte das Buch Daniel dann aber doch wirklich voraussagen, wann der Messias kommt im Jahr 32? Und die Prophetie geht weiter. Es steht dann in Daniel 9,26, der Messias wird ausgerottet werden und nichts haben. 5 Tage nach Palmsonntag wurde der Herr Jesus vor den Stadtmauern von Jerusalem ermordet, gekreuzigt. Aber die Prophetie geht weiter. Und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Im Jahr 70 nach Christus zerstörten die Römer Jerusalem, die Hauptstadt der Juden, und den zweiten Tempel. Und seither hat das jüdische Volk bis heute keinen Tempel mehr gehabt. Also diese dramatischen Ereignisse werden als Folge der Ermordung des Messias hier vorausgesagt. Ja, da sind wir schon im Jahr 70 nach Christus. Das dürfte es ja nicht geben, diese Prophetie. Wenn die Fälschung aus dem Jahr 164 vor Christus stammt. Aber es geht noch weiter. Daniel 9,26 sagt, und bis ans Ende Krieg, fest beschlossenes von Verwüstungen. Das Ende, die Endzeit ist in der Bibel die Zeit, wenn die Juden aus der ganzen Welt heimkehren ins Land der Väter. Bekanntlich leben wir in dieser Zeit. Denn in unserer Zeit wurde der Staat Israel wieder gegründet und die Juden kamen aus allen 5 Kontinenten zurück nach Hause. Jetzt müsste es also nach Daniel 9,26 vom Jahr 70 nach Christus an bis in unsere Zeit eine Kette von Krieg und Verwüstungen über Jerusalem gegeben haben. Jawohl, das sind die geschichtlichen Fakten. Ich habe schon erwähnt, 70 nach Christus Zerstörung Jerusalems mit mehr als 1 Million Toten unter den Juden. 135 nach Christus wieder neu Zerstörung Jerusalems durch die Römer, nochmals mehr als 1 Million Tote unter den Juden. 614 Verwüstung Jerusalems durch die Perser, 629 Eroberung durch Byzanz, 638 Eroberung durch die muslimischen Araber, 1071 Eroberung durch die Türken, 1099 Eroberung durch die Kreuzfahrer aus Europa, 1187 Eroberung durch Sultan Saladin, der die Kreuzfahrer dann wieder rauswarf, 1244 Eroberung durch die wilden Tataren aus Zentralasien, 1517 Eroberung durch die türkischen Osmanen, 1917 Eroberung Jerusalems durch die Engländer im Ersten Weltkrieg, 1948 Verwüstung Ostjerusalems durch Jordanien, 1967 6 Tage Krieg, Jerusalem und der Tempelberg kommt wieder in jüdische Hand. Es hat sich also erfüllt bis in unsere Zeit. Ja, jetzt machen wir Pause, 1/4 Stunde und fahren dann mit dem zweiten Argument gegen Daniel fort. Wir fahren jetzt weiter mit den Argumenten gegen das Buch Daniel. Zweitens, Belsazar sei eine Erfindung. In Daniel 5 spielt ja König Belsazar eine ganz wesentliche Rolle mit seiner letzten Party in Babylon. Gerade in der Nacht, als dann die Perser und Meder Babylon eroberten. Nun, Vor 1854 gab es keine Quellen, historische Quellen, die von der Bibel unabhängig waren und von einem König Belsazar sprachen. Auch die alten griechischen Historiker kannten keine Person namens Belsazar. Und so haben die Kritiker daraus geschlossen, folglich ist die Bibel eben da ein Märchenbuch. Belsazar sei einfach eine biblische Erfindung. Den habe es nie gegeben. Und damit werde auch klar, eben das Buch Daniel ist nicht echt. Aber ab 1854 wurden Keilschrifttafeln gefunden. Original aus der Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und die erwähnen Belsazar, König von Babylon. Aber damit will ich auch zeigen, wie gefährlich es ist, die Bibel anzugreifen. Jeder Angriff ist zugleich ein Bumerang, der wieder zurückkehrt. In diesen Keilschrifttafeln erfährt man, Vater Nabonid war nicht so interessiert am Regieren und er zog sich zurück in die Wüste und setzte Belsazar als stellvertretender König in Babylon ein. Und jetzt wird klar in der Geschichte von Daniel 5, wo die Schrift an der Wand erscheint. Mene, mene, tekel, ufasin. Da sagt ja Belsazar zu dem Propheten Daniel, wenn du diese Schrift lesen und deuten kannst, wirst du der Dritte im Königreich werden. Aber jeder aufmerksame Bibelleser sagt sich, aber bitte, warum nicht der Zweite? Jetzt ist es klar, weil Belsazar eben schon Nummer zwei war. Er war ja Vertreter seines Vaters Nabonid. Und damit wird natürlich klar, dass das Buch Daniel eben über Details der Geschichte Bescheid weiß, die nicht einmal die Historiker aus dem alten Griechenland, gerade in der Zeit nach dem 6. Jahrhundert vor Christus, die kannten den schon nicht mehr. Die wussten nicht einmal, dass es einen Belsazar gab. Aber die Kenntnis des Buches Daniel von Belsazar ist ein Hinweis eben, dass da Kenntnisse aus der Zeit selber in diesem Buch vorhanden sind. Dritter Angriff, Darius der Meder sei eine Erfindung. Ich war in Daniel 6, wird berichtet, wie in der Zeit, als die Perser und Meder die Herrschaft über Babylon übernahmen, Belsazar wurde durch einen Schwertstreich beseitigt, da kam Darius der Meder in Babylon als an die Macht, als Unterkönig des großen Königs Kyros von Persien. Aber eben mit Darius dem Meder hatte man auch so ein Problem. Wo findet man eine solche Person in der Geschichte sonst beschrieben? Nur in der Bibel. Und darum sagte man, das ist eine erfundene Person. Und da sind wir so dankbar für die Arbeit von John C. Whitcomb. Er hat das Buch geschrieben, Darius der Meder. Eine fantastische Arbeit. Übrigens, dieser Mann war auch der Mitautor des Buches The Genesis Flood, die Sintflut, zusammen mit Henry Morris. Das war eines der ersten großen kreationistischen wissenschaftlichen Werke. Und da war eben Whitcomb Mitautor. Dieser Mann ist wirklich sehr scharf im Denken. Und in diesem Buch Darius der Meder hat er Folgendes aufgedeckt. Man sieht hier auf dem Bild die sogenannte Nabonidus-Chronik. Eine Keilschrifttafel aus dem 6. Jahrhundert. Die wurde bei ihrer Erstveröffentlichung ungenau übersetzt. Ende des 19. Jahrhunderts. Und zwar so, dass zwei Personen, die darin vorkommen, Gubaru und Ukbaru, fast das Gleiche, aber nicht das Gleiche, konnte man in dieser Übersetzung nicht unterscheiden. Und erst eine viel spätere Übersetzung hat dann diesen Unterschied herausgearbeitet, aber war schon zu spät. Dadurch, dass in der Erstveröffentlichung Gubaru und Ukbaru dargestellt wurden, wie wenn es eine Person war, konnte man nicht sehen, dass wir hier genau Darius den Meder finden. Weil es natürlich viel auf gewisse Dinge passen zu Darius dem Meder in der Bibel, aber andere stimmen überhaupt nicht. Und so kam die Meinung auf, Darius der Meder ist eine erfundene Person. Aber wenn man nun diese beiden Personen unterscheidet in der Nabonidus-Chronik, wird klar, Gubaru passt exakt auf Darius den Meder. Und so haben wir den außerbiblischen Beweis aus den zeitgenössischen Dokumenten, dass es sich hier um eine historische Person handelt. Vierter Punkt, vierter Angriff. Medien sei ein erfundenes Weltreich. Ich war, wir wissen doch alle, in Daniel 2 und Daniel 7 haben wir eine Prophetie über die vier großen Weltreiche der Geschichte. Aber da gibt es ja auch noch so einen Haken. Das vierte Weltreich ist ja das Römische Reich. Und das kam ja erst zur Herrschaft über Israel ab 63 vor Christus. Ja, aber wenn die Kritiker des Buches Daniel sagen, das Buch Daniel wurde so 164 vor Christus geschrieben, dann wäre ja das vierte Weltreich, das Römische Reich, auch eine echte Prophetie, die ja über die Zeit sogar eines gefälschten Daniel-Buches hinausgeht. Ja, und darum hat man in der liberalen Theologie sich gesagt, die Deutung ist falsch. Babylonien, Medo-Persien, Griechenland, Rom. Die richtige Deutung ist Babylon, Medien, Persien und dann Griechenland. Und das wäre dann eben entsprechend dieser Zeit von 164 vor Christus. Aber von einem römischen Reich, da wusste natürlich das Buch Daniel nichts. Ja, aber sowas gab es ja in der Geschichte nicht, diese Abfolge. Es gab Babylon und dann kamen die Meder und Perser an die Macht. Aber da haben liberale Theologen und bei diesem Argument allen voran ein Professor aus Basel, Baumgartner, gesagt, ja, so wird das in der Bibel dargestellt, aber ein medisches Reich gab es gar nicht. Und das zeigt, dass der Schreiber des Buches Daniel keine Ahnung von Geschichte hatte. Der wusste gar nicht, wie das ablief. Und der meinte, das sei ein unabhängiges medisches Reich. Aber es ist so peinlich. Wie kann man Professor sein für Theologie und nicht mal den Bibeltext lesen, wie er dasteht? In Daniel 5, 28. Als Daniel die Schrift von an der Wand bei Belsatzar deutet, sagt er, Peres, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Also das Buch Daniel sagt ganz klar, nach Babylon kommt das Reich der Meder und Perser und nicht der Meder. Und da sieht man diese Geisteshaltung, die in der Bibelkritik steckt. Man will unbedingt in der Bibel Fehler finden. Da unterschiebt man dem Buch Daniel eine falsche Abfolge der Weltreiche. Und um das dann wieder triumphierend hervorzuholen und zu sagen, seht ihr, das Buch Daniel kann nicht echt sein, er irrt sich, er kennt die Geschichte nicht. Also das ist ein unerhörtes Beispiel. Fünfter Punkt, nur 5 Perserkönige. Auch das ist wieder ein peinliches Beispiel von mangelndem Textverständnis. Nicht wahr? Das ist ja das, was unsere Kinder an der Schule immer wieder eingetrichtert bekommen, wie wichtig es ist, einen Text zu lesen und zu verstehen, was da steht. Textverständnis. Aber wenn dann sogar liberale Professoren Probleme haben mit Textverständnis. Wir lesen nochmals Daniel 11, Vers 2. Und nun will ich dir die Wahrheit kundtun. Siehe, es werden noch 3 Könige in Persien aufstehen und der vierte wird größeren Reichtum erlangen als alle. Und wenn er durch seinen Reichtum stark geworden ist, wird er alles gegen das Königreich Griechenland aufregen. Wir haben das schon betrachtet. Das sind diese 3 Könige, die nach Kyros kamen. Und dann der vierte, das war eben der, der so reich wurde und dann diesen verheerenden Krieg gegen die Griechen vollzogen hatte, der seinerseits dazu geführt hat, dass dann die Griechen das Medo-Persische Reich eroberten unter Alexander. Das war ja ein Rachefeldzug. Jetzt haben da Kritiker gesagt, seht ihr, dieser Mann, der das Buch Daniel als Betrüger aufgeschrieben hat, um 164 vor Christus, der kannte die persische Geschichte nicht mehr. Der meinte, es gäbe nur 5 Perserkönige und dann sei die Geschichte fertig. Ja, denn hier steht ja, es werden noch 3 Könige aufstehen und der 4. wird größeren Reichtum erlangen. Sagt dieser Text, dass es nur im Ganzen 5 Könige gibt und dann ist fertig? Nein, er sagt nur, es kommen nach Kyros 3 Könige und der 4., das ist der Wichtige, der so reich wird und dadurch den Krieg anzettelt gegen Griechenland. Was aber, wie der Text dann weiter sagt, zum Untergang Medo-Persiens führen sollte. Also hier haben wir nochmals diese 4 Perserkönige nach Kyros, dann insgesamt 5, und dann kam eben dieser reiche König Xerxes. Sechster Angriff. Das dritte Jahr Joachims. So beginnt das Buch Daniel. Im dritten Jahre der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Nun, wenn wir das umrechnen in unsere Geschichtszahlen, das dritte Jahr Joachims entspricht 606 vor Christus. Aber es ist eine geschichtliche Tatsache, um 605 vor Christus errang Nebukadnezar den vernichtenden Sieg über Ägypten durch die Schlacht von Karkemisch. Und die fand statt im 4. Jahr Joachims, so wie das auch in der Bibel gesagt, in Jeremia 25,1 und 46,2. Ich muss erklären, also diese entscheidende Schlacht in Karkemisch gegen die Ägypter, die führt eben dazu, dass die Babylonier, die von Osten und Norden her kamen mit ihren Heeren, dann weiter vordringen konnten, um den gesamten Nahen Osten zu erobern. Schließlich bis nach Ägypten. Also diese Schlacht von Karkemisch war ganz wichtig, damit die Babylonier wirklich auch den Zugang zum Land Israel frei hatten. Nun ist es natürlich eine Schwierigkeit. Offensichtlich, nach der Bibel, kam Nebukadnezar schon mal nach Jerusalem im Jahr 606 vor Christus. Und darum wurde argumentiert, es scheine undenkbar, dass Nebukadnezar schon ein Jahr früher in Jerusalem militärisch aktiv gewesen sei. Ein Jahr vor der Schlacht von Karkemisch. Aber merken wir, wie argumentiert wird. Es wird nicht gesagt, es ist unmöglich, sondern es scheine unmöglich. Aber aufgrund einer Vermutung kann man nicht ein Argument bauen, mit dem man etwas zerschlägt. Ja? Jetzt ist es aber so, wir haben einen Bericht von Berossus von Babylon, überliefert durch Josephus Flavius in seinem Buch Jüdische Altertümer 10, 11, 1. Und da wird ein Feldzug von Nebukadnezar beschrieben, den wir genau dort ansetzen können im Jahr 606. Nämlich damals kämpfte Nebukadnezar gegen den Statthalter von Ägypten und Kölesyrien und Phönizien, das ist also Libanon. Also das ist nicht der Kampf gegen Ägypten an sich, das ist nicht die Schlacht von Karkemisch, sondern das ist noch ein anderer spezieller Kampf nur gegen den Statthalter von Ägypten, Kölesyrien und Phönizien. Und diese Schlacht können wir ins Jahr 606 einschieben und da kam Nebukadnezar zum ersten Mal nach Jerusalem. So geht alles auf. Aber man versucht einfach Punkte zu finden, wo das Buch Daniel irgendwo nicht ganz genau sei. Siebter Angriff, das zweite Jahr Nebukadnezars. Nicht wahr? In Daniel 2 lesen wir, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume und sein Geist wurde beunruhigt und sein Schlaf war für ihn dahin. Dann wird erklärt im Buch Daniel, wie der Prophet Daniel der Einzige war, der schließlich den Traum des Königs deuten konnte. Aber da wird auch gleich klar gemacht, gerade im Anschluss an die Traumdeutung stieg Daniel auf zu einem der obersten Herrscher von Babylon. Als Belohnung für die Traumdeutung. Nun haben Kritiker gesagt, ja, das geht ja gar nicht. In Daniel 1 wird doch gesagt, dass Daniel nach Babylon kam und zuerst 3 Jahre Ausbildung machen musste. Und dann kam die Prüfung und erst dann wurde er in Staatsdiensten gestellt. Aber das passt ja nicht mit dem 2. Jahr von Nebukadnezar. Das ist ein Jahr falsch. Ist überhaupt kein Problem. 606 vor Christus war die Wegführung nach Babylon, wo Daniel in die Gefangenschaft nach Babylon kam. Dann begann die 3-jährige Ausbildung in Babylon, also ein erstes Jahr. Dann 605 vor Christus, da wurde im Herbst Nebukadnezar König. Das war also sein erstes Regierungsjahr. Aber das war bereits Daniels 2. Ausbildungsjahr. Und dann 604 vor Christus, das war Nebukadnezars 2. Regierungsjahr und damit Daniels 3. Ausbildungsjahr. Und dann konnte er in Staatsdienste gestellt werden. Auch kein Problem. 8. Griechische Lehnwörter. Da haben Kritiker gesagt, wir haben durch unsere Forschung festgestellt, dass es im Buch Daniel griechische Lehnwörter gibt. Das kann ja also nicht sein, dass dieses Buch im 6. Jahrhundert vor Christus geschrieben wurde. Denn erst als Alexander der Große um 320 vor Christus sein Weltreich hingekriegt hatte von Griechenland bis nach Indien, da wurde ja Griechisch die Weltsprache. In diesem ganzen Bereich. Griechisch wurde so wie Englisch heute. Und da sagen die Kritiker, also wenn es im Buch Daniel griechische Lehnwörter hat, dann ist es ein Hinweis, dass dieses Buch sicher erst nach dem Jahr 320 vor Christus geschrieben wurde. Aber ich habe gesagt, es ist gefährlich, wenn man die Bibel angreift. Da gibt es einen Bumerang. Nun, im aramäischen Text von Daniel 3, Vers 5, nur in diesem Vers, finden sich möglicherweise 4 griechische Lehnwörter. Diese Wörter sollen ein Beweis sein, dass Daniel aus hellenistischer, also aus griechischer Zeit, nach dem Alexanderfeldzug stammen müsse. Haben wir gemerkt, möglicherweise 4. Möglicherweise ist es nämlich nur 1. Aber lassen wir es mal bei 4. Jetzt fällt noch auf, die genannten Wörter entstammen alle dem musikalischen Bereich. Nicht wahr, wenn englische Wörter in unsere Sprache hineinkommen, dann etablieren sie sich nicht nur im Computerbereich, ja, sondern in allen möglichen Bereichen des Lebens. Jetzt findet man im Daniel-Buch aber 4 möglicherweise griechische Wörter, aber nur im Zusammenhang mit Musik. Da haben wir das Wort Katros, Zither. Dieses Instrument entspricht der griechischen Kitaris. Später kommt dann unser Wort Gitarre davon. Das aramäische Wort Katros ist vielleicht ein griechisches Lehnwort. Möglicherweise geht es aber einfach auf die gleiche Wortwurzel wie das griechische Wort Kitaris zurück. Dann ein 2. Instrument, Sapcha, Sambuke übersetzt. Das könnte vom griechischen Wort Sambuke stammen. Sapcha, Sambuke. Etwas Ähnlichkeit. Ja, das wäre durchaus denkbar. Und dann haben wir 3. das Wort Pesanterin. Das wird mit Laute übersetzt. Das wird von vielen als ein griechisches Lehnwort betrachtet, das von Psalterion kommt. Aber wichtig, dieses Instrument war bereits seit dem 9. Jahrhundert vor Christus im Zweistromland bekannt. Es gab eben schon in der Zeit vor Nebukadnezar kulturelle Kontakte zwischen Babylonien und Griechenland. Und darum konnten natürlich schon in der Zeit so kulturelle Wörter in die Sprache im Zweistromland eindringen. Nicht erst mit Alexander. Und da haben wir viertens noch ein Wort, Symphonia. Wird übersetzt mit Musik oder Orchester, und das ist möglicherweise vom griechischen Wort Symphonia entlehnt. Ist auch wirklich sehr, sehr ähnlich, nicht wahr? Symphonia, Symphonia. Übrigens das Wort Psanterin, wenn man die Mehrzahl in abstreicht, gibt das Psanter, das ist im heutigen Hebräisch das Wort für Klavier. Psanter. Animen again Psanter. Ich spiele Klavier. Aber eben in der Bibel ist das ein anderes Saiteninstrument. Gut, diese vier Wörter. Aber jetzt kommt noch die Retourkutsche. Die griechische Sprache hatte einen Einfluss auf die Sprache der Juden. Und so sieht man dann im Talmud, da ist es voller griechischer und auch lateinischer Wörter im Hebräischen. Aber die Tatsache, dass man im Buch Daniel nicht viel mehr griechische Wörter findet, sondern nur diese vier musikalischen oder höchstens diese vier musikalischen Ausdrücke, das ist eben gerade ein Hinweis, dass das Buch Daniel aus der Zeit vor der Eroberung Alexanders geschrieben wurde. Als das Griechische eben noch nicht so in die hebräische und aramäische Sprache der Juden eingedrungen war. Neunter Punkt. Persische Lehnwörter. Ja, in der Forschung hat man festgestellt, es gibt eine ganze Serie, jetzt nicht nur vier, sondern wirklich eine recht große Serie an persischen Wörtern im Buch Daniel. Und da hat man auch wieder argumentiert, das zeigt, dieses Buch stammt eben nicht aus der Zeit, wie das die Bibel sagt, 6. Jahrhundert vor Christus, sondern eben erst später, aus der Zeit des persischen Weltreiches. Nun, auch da ist die Antwort falsch. Erstmal muss man beachten, alle Wörter, die vorkommen, sind altpersische Wörter. Also von der ganz alten Stufe des Persischen. Wäre das wirklich so, dass das Buch Daniel erst im Jahr 164 vor Christus geschrieben worden ist, dann müsste man eben auch spätere persische Wörter drin finden. Man findet aber konsequent nur altpersische Wörter. Und dann kommt dazu, die Bibel sagt ja, dass Daniel am babylonischen Hof war, dann kam die Eroberung durch die Perser und Meder, und Daniel nahm auch dann eine hohe Position ein unter Darius dem Meder. Ja, und da hat er die persische Zeit erlebt. Und dann wurde das Buch Daniel abgeschlossen. Das heißt also, das passt genau dazu, zu dem, was die Bibel sagt, dass da auch persische, und zwar altpersische Wörter, in das Buch Daniel hineinkommen. Zehnter Punkt. Aramäisch im Buch Daniel. Ich muss erklären. Das Buch Daniel ist zweisprachig geschrieben worden. Also im Urtext, im Grundtext der Bibel, ist das Buch Daniel nicht nur hebräisch, sondern hebräisch und aramäisch geschrieben. Und zwar so, Daniel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 4a ist hebräisch. Und Daniel 2, Vers 4b bis zum Schluss von Kapitel 7, nämlich bis Vers 28, ist aramäisch aufgeschrieben. Und dann wechselt die Sprache wieder, Daniel 8, Vers 1 bis zum Schluss des Buches ist hebräisch abgefasst. Und nun sagten die Forscher früher, sobald wir im Alten Testament aramäische Einflüsse finden oder sogar aramäische Texte, ist das ein Hinweis, dass diese Texte aus einer sehr späten Zeit stammen. Übrigens, das Aramäische im Alten Testament wird mit den gleichen Buchstaben geschrieben wie das Hebräische. Aber es sind zwei verschiedene Sprachen. Und die Distanz ist etwa so wie Holländisch-Deutsch. Also wenn man mal Hebräisch kann, lernt man sehr einfach auch Aramäisch. Aber dieses Argument mit dem Aramäischen ist auch wieder falsch. Denn die Archäologie und die Sprachwissenschaft haben in den vergangenen Jahrzehnten diese Ansicht, dass Aramäisch ein Hinweis ist auf späte Zeit, völlig über den Haufen geworfen. Und da sind ganz besonders die Studien von Franz Rosenthal zu erwähnen. Die haben gezeigt, dass das Aramäische im Buch Daniel dem Aramäischen entspricht, das vom 7. Jahrhundert vor Christus an im Nahen Osten als amtliche Sprache immer mehr Verbreitung gefunden hat. Also ich muss erklären, schon am Hof von Nebukadnezar zur Zeit der Babylonier wurde Aramäisch gesprochen. Aber dann als die Perser an die Macht kamen, wurde Aramäisch quasi zur Verkehrssprache von Ägypten bis nach Indien. Das wurde das Englische in der Epoche. Und ich habe erklärt, dann als Alexander kam, wurde Aramäisch ersetzt durch Griechisch. Also, Franz Rosenthal hat gezeigt, schon vor langer Zeit, das Aramäisch im Buch Daniel ist ein ganz bestimmter Dialekt. Und zwar genau der Dialekt, der eben im 7. Jahrhundert vor Christus schon bei den Babyloniern am Hof gesprochen wurde und auch dann in der Zeit der Perser. Also, das ist ja das Tolle. Das ist nicht das Aramäische aus dem 2. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen heute ganz genau, wie Hebräisch geklungen hat, wie die Grammatik war, wie die Wörter waren zur Zeit 164 vor Christus. Es ist ein ganz anderes Aramäisch. Das kann man sehr einfach belegen am Text, einen Unterschied aufzeigen. Aber im Buch Daniel haben wir genau das richtige Aramäisch aus der Zeit von dem 6. Jahrhundert vor Christus. Und so ist das natürlich ein fantastischer Bumerang. Das beweist gerade, dass das Buch Daniel echt ist. Und jetzt fahren wir gleich weiter. Jetzt haben wir diese Angriffe aufs Buch Daniel abgeschlagen. Und jetzt fahren wir gerade weiter mit Argumenten für die Echtheit des Buches Daniel. Jetzt möchte ich nämlich noch etwas sagen über Daniels Hebräisch. Das Hebräische im Buch Daniel entspricht ganz deutlich dem Hebräischen im Buch Ezekiel, Haggai, Esra und Chronika. Das ist also das Hebräische des 6., 5. Jahrhunderts vor Christus. Es unterscheidet sich in Grammatik, Satzbau, ganz deutlich vom Hebräischen des 2. Jahrhunderts vor Christus. Also ich kann anhand von Qumran-Texten aus dem 2. Jahrhundert, könnte ich jedem ganz konkret zeigen, so war Hebräisch, so ging die Grammatik im 2. Jahrhundert und in der Zeit von Daniel war die Grammatik und der Satzbau so und genauso haben wir es im Buch Daniel. Also auch hier wieder ein ganz klares Argument, das Buch Daniel stammt aus dem 6. Jahrhundert. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Die Rechtschreibung des Hebräischen entspricht auch dem 6. Jahrhundert vor Christus. Ich war, da würde ein Gegner sagen, ja, vielleicht hat dieser Fälscher im 2. Jahrhundert vor Christus, der hat genau das Aramäische aus der Zeit von Daniel imitiert. Und er hat auch das Hebräische aus der Zeit von Daniel imitiert. Und da muss ich sagen, aha, er hat also genau die Grammatik gekannt aus dieser Zeit. Obwohl ihr sagt, dass er von Geschichtsahnung aus dieser Zeit nicht gerade mehr viel übrig hatte. Aber er konnte ganz genau Hebräisch und Aramäisch schreiben, wie man im 6. Jahrhundert geschrieben hat. Und noch was, der Mann hat sich nicht mal geirrt in der Rechtschreibung. Obwohl es keinen hebräischen Duden gab damals. Der hat nämlich genau die Rechtschreibung benutzt, wie das üblich war im 6. Jahrhundert und nicht wie im 2. Jahrhundert. Das ist schon fantastisch. Also auch die Rechtschreibung spricht deutlich für die Frühdatierung des Buches Daniel. Und jetzt möchte ich eine Serie von weiteren archäologischen Entdeckungen kurz erwähnen, die für die Echtheit des Buches Daniel sprechen. Erstens, in Daniel 1, Vers 3 und folgende werden die Auswahlkriterien für die gefangenen Juden, die deportiert wurden, genannt. Die sollten eine spezielle Ausbildung erhalten. Aber da wird gesagt, die mussten vornehme Abstammung haben, intelligent sein und körperlich schön. Nun, auf einer babylonischen Keilschrifttafel hat man folgende Kriterien für die Auswahl von Zukunftsdeutern gefunden. Zitat. Das kann man nachlesen bei Zimmern, Beiträge zur Kenntnis der babylonischen Religion. Von edler Abstammung, auch selbst an Wuchs und Körpermaßen vollkommen. So wird das authentisch beschrieben in Babylon. Jemand von unfester Kenntnis, der kein Weiser sein kann, wurde nicht akzeptiert für die Ausbildung in Babylon. Also schon interessant, das Buch Daniel beschreibt es genau so, wie es in der Zeit war. Zweitens, in Babylon ist ein Gebäude ausgegraben worden, das laut den Inschriften daran als Ausbildungsstätte für vornehme Gefangene diente. Drittens, nach Daniel 1, Vers 5 sollte die Ausbildung Daniels und der übrigen ausgesuchten Gefangenen 3 Jahre dauern. In den babylonischen Texten ist eine Stelle gefunden worden, die besagt, dass ein Tempelmusikant, das war ein Angehöriger einer der vielen Priesterklassen, nun Zitat, eine 3-jährige Lehrzeit durchzumachen hatte. Also die Übereinstimmung ist auch verblüffend. Da muss man also genau wissen, wie lange ging die Hochschulausbildung in Babylon, damals im 6. Jahrhundert. Da kann man nicht fantasieren am Schreibtisch. Viertens, in Daniel 2, Verse 2, 27 und auch in Kapitel 4, Vers 4, werden verschiedene Klassen von Weisen in Babylon genannt. Dies spiegelt die Tatsache wider, dass es in Babylonien eine außerordentlich große Zahl an Priesterklassen gab, insgesamt nämlich über 30. Fünftens, in Daniel 3 wird die Strafe des Feuertodes genannt für die 3 Freunde Daniels, die nicht ein Götterbild von Nebukadnezar anbeten wollten. Die mussten dann in den Feuerofen geworfen werden. Diese Todesstrafe mit dem Feuer war, wie wir heute wissen, typisch für das babylonische Reich. In Babylon wurde auch ein gewaltiger Ofen ausgegraben, dessen Inschrift deutlich macht, dass darin solche den Tod fanden, die sich weigerten, babylonische Götter zu verehren. Sechstens. In Daniel 6, da sind wir jetzt schon später, in der Zeit von Darius dem Meder, in der Zeit der Perser. Da war ja Daniel nicht bereit, einen Monat lang aufs Gebet zum wahren Gott zu verzichten. Und als Strafe dafür kam er nicht in den Feuerofen, sondern in die Löwengrube. Nun, heute wissen wir, dass die Löwengrube eine typische persische Strafe war. Im Gegensatz zu Babylon. Siebtens. In Daniel 4, ab Vers 1, finden wir einen langen Text, wo Nebukadnezar in der Ich-Form spricht. Das ist also eine, kann man sagen, eine Inschrift, die Daniel dort zitiert übernommen hat. Heute wissen wir, die Ich-Form, wie es in Daniel 4, 1 vorkommt, stimmt mit den literarischen Gewohnheiten in Königsinschriften des Nahen Ostens überein. Heute macht man Inschriften nicht mehr so, dass irgendein ein Präsident oder wer auch immer in der Ich-Form etwas erzählt, auf einer Inschrift, ja? Sondern es wird über ihn etwas gesagt. Aber das ist genau das Typische des alten Orientes. Achtens, Nebukadnezar spricht in Daniel 4,30 davon, dass er das große Babel erbaut habe. Die babylonischen Keilinschrifttafeln haben die Tatsache bestätigt, dass es Nebukadnezar war, der Babel, das 680 vor Christus durch den Assyrerkönig Sanherib völlig zerstört wurde, zu einem der gewaltigsten Bauwunder des Altertums gemacht hatte. Auf einer Inschrift sagt Nebukadnezar, jetzt ein wörtliches Zitat, das man nachlesen kann bei Langdon, die neubabylonischen Königsinschriften: Die Stadt machte ich prächtig, zu einem Schaustück. Ich machte die Stadt Babylon zu einer Feste. Neunter Punkt. Bemerkenswert ist, wie Daniel 5, Verse 27 zeigen, dass Belsazar nur Mitregent, der Zweite, war. Das habe ich schon erklärt, eben weil Nabonid den ersten Platz hatte, Belsazar eben der Zweite. Und so konnte Daniel nur den dritten Platz kriegen. Punkt 10. Gemäß Daniel 5 nahmen an dem Gelage von Belsazar bei seiner letzten Party auch Frauen teil. Die werden da ausdrücklich erwähnt. Aber nun ist interessant, das war ganz im Gegensatz zum Perserreich. Dort war es üblich, dass Frauen solchen Anlässen fernblieben. Man lese nur das Buch Esther. Da hat doch eben Xerxes, der erste, Ahasveros, ein großes Fest gehabt. Und dann an einem besonderen Moment wollte er dann die Königin Vasti zu einem Auftritt zwischendurch aufrufen. Und die kam dann nicht. Das löst das ganze Drama im Buch Esther aus. Aber das war also typisch, bei den Persern waren die Frauen nicht bei den Festen eingeladen. Aber in Babylon schon. Das heißt also, wenn einer das Buch gefälscht hätte im 2. Jahrhundert vor Christus, der musste genau wissen, oh, bei den Babyloniern, dort bringe ich die Frauen dazu. Bei den Persern, dort waren sie nicht dabei. Aber eben bei Babylon, in Babylon waren sie. Elftens. Das Fest in Daniel 5, kurz vor der Eroberung Babels, wird unter anderem durch den griechischen Schriftsteller Herodot, 500 bis 424 vor Christus, und auch bei Xenophon, das waren eben diese alten griechischen Geschichtsschreiber, Xenophon 430 bis 355 vor Christus, bestätigt. Es gab eine solche Party. Zwölfter Punkt. Daniel behielt ja nach dem Fall von Babylon, nach der Eroberung Babylons, nach der Party von Belsazar, weiterhin eine politische hohe Stellung, auch bei den Persern, in Daniel 6. Das erstaunt doch. Aber die Geschichte bestätigt, dass Kyros von Persien den Beamtenapparat von Babel einfach so übernahm, delgel, und die bisherigen Beamten in ihrer Position bestehen ließ. Das überrascht, aber genau das beschreibt das Buch Daniel. 13. Punkt. Nach Daniel 2, Vers 12 und folgende, 46, 48, war ein babylonischer Herrscher absolut und souverän. Nebukadnezar konnte in Wutanfällen einfach mal so bestimmen, in Glücksmomenten so bestimmen, wie er wollte. Absolut war er. Aber nach Daniel 6 waren persische Herrscher, wie der Text sagt, an das Gesetz der Meder und Perser gebunden. Als Darius der Meder etwas beschlossen hatte, durfte er das im Nachhinein nicht mehr rückgängig machen. Das Gleiche finden wir übrigens auch im Buch Esther. Als Xerxes, Ahasveros, festgelegt hatte, die Juden sollen vernichtet werden, konnte er den Erlass nicht mehr rückgängig machen. Und genau das entspricht den geschichtlichen Tatsachen. In Babylon wurde absolut geherrscht, Gesetze konnten aufgestellt, wieder rückgängig gemacht werden, aber in Persien war das nicht mehr so. Die Perser, Könige, waren selber an ihre Gesetze gebunden. Aber das Buch Daniel beschreibt die Dinge so exakt übereinstimmend. Das sind natürlich alles Argumente dafür, dass das Buch Daniel eben echt ist. Ja, so können wir zu dem Schluss kommen in Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist Wahrheit. Die Prophetie Daniels hat sich erfüllt. Und auch, wie wir gesehen haben, über die Zeit von 164 vor Christus hinaus. Das heißt also, die Bibel erweist sich mit ihrer Prophetie über Jahrhunderte und dann auch Jahrtausende hinweg als Gottes Wort. Und das gibt es nur in der Bibel. Und darum können wir die Grundsätze der Aufklärung einfach über den Haufen werfen. können wir den Atheismus einfach über den Haufen werfen. Das dürfte es ja nicht geben, was wir da in der Bibel haben, wenn Atheismus und Aufklärung der Wahrheit entsprechen würde. Ich war damals auf dem Gymnasium, da wurden wir richtig gedrillt, aufklärerisch zu denken. Die wollten uns aus uns humanistisch gebildete Leute machen. Und ob das nun im Französischunterricht war, dort sogar sehr pointiert, oder im Deutschunterricht, das war einfach so. Und da haben wir zum Beispiel auch das Schauspiel gelesen, Nathan der Weise von Lessing, ein ganz wichtiger Vertreter der Aufklärung. Und dieses Schauspiel sollte ja verdeutlichen, man kann gar nicht wissen, welche Religion die wahre ist. In diesem Schauspiel gibt es ja die berühmte Ringparabel. Ein Vater hat einen wunderbaren Ring. Er hat aber auch drei Söhne und die liebt er alle gleich. Und nun muss er sich fragen, wem gebe ich meinen Ring? Und da er sich nicht entschließen konnte, einem den Ring zu geben, hat er eben Kopien erstellen lassen. Und schließlich kriegen alle Söhne einen Ring. Und sie sehen alle genau gleich aus. Dieses Gleichnis, diese Parabel soll verdeutlichen, die drei Söhne stellen dar die drei Religionen. Christentum, Judentum, Islam. Und Lessing wollte sagen, sie alle haben einen Ring bekommen, aber als sie den bekommen hatten, wusste niemand, wer den echten Ring hat. Und es geht sogar noch weiter, die Pointe. Der Text macht klar, es war nicht einmal sicher, ob einer der drei Söhne den echten hatte. Also damit wollte er sagen, Religionen müssen sich nicht auf Wahrheit berufen. Es wird dann gesagt, wichtig sei nur, wie jemand lebt. Es geht nicht um die Frage der Wahrheit. Gut. Und dann habe ich mich gemeldet im Unterricht und habe gesagt, ja, aber die biblische Prophetie ist doch ein klarer Beweis dafür, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und da haben wir zum Beispiel über 300 Prophezeiungen auf Jesus Christus, die sich erfüllt haben. Und das war wirklich so interessant, wie die Stunde aufgehört hat. Der Lehrer hat am Schluss nur noch so frustriert die Hand auf den Tisch geworfen und dann war die Stunde vorbei. Die nächste Stunde, die habe ich auch noch in Erinnerung. Also man muss nicht meinen, ich hätte alle Schulstunden noch in Erinnerung. Nämlich unser Englischlehrer, der hatte uns ja vorbereitet. Der hat gesagt, wisst ihr, was wahre Bildung ist? Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn man einmal alles von der Schule vergessen haben wird. Gut. Aber jetzt eben, es geht ja nicht um diesen Punkt, sondern die nächste Stunde, der Lehrer sagt, also wir haben ja gesehen mit Nathan dem Weisen, dass man nicht sagen kann, welche Religion die Wahrheit ist. Und was, jetzt haben wir doch letztes Mal so geendet, habe ich mir gedacht, dass die Prophetie so ein klarer Beweis ist für die Wahrheit des christlichen Glaubens. Und jetzt sagt er wieder sowas. Er hat getan, wie wenn wir nicht etwas anderes besprochen hätten, ja? Es geht einfach weiter. Das war das Programm. Aufklärung ist die Basis unserer modernen Gesellschaft. Gut, aber wir müssen ein bisschen kritisch sein und solche Dinge nicht einfach so einfach übernehmen und einfach so glauben, sondern wir müssen dieses Denken kritisieren und ihre Denkfehler auch aufdecken und können auch eben zeigen, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, Wahrheit ist, erwiesen durch die erfüllte Prophetie. Wir sind schneller vorangekommen, als ich gedacht habe. Und jetzt haben wir Gelegenheit noch für einige Fragen aus dem Publikum. Also, wer beginnt mit einer ersten Frage? Ja, da vorne. Also die Frage, ich wiederhole sie, dass alle sie hören. Belsazar war doch ein babylonischer König. Aber die Schrift an der Wand war eben aramäisch. Oder hast du gemeint persisch? Ja. Nein, nicht Persien wurde verteilt. Und ich habe gesagt, die Schrift sagte aus, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Und das Wort Upharsin in der Einzahl Paras klingt an Perser Peres an. Und darum sagt Daniel eben, du bist gezählt und gewogen worden und jetzt wird dein Reich zerteilt werden, weil Paras heißt teilen. Und er sagt, dein Reich wird geteilt und den Medern und Persern übergeben. Also damit hat Daniel angekündigt, jetzt kommt die babylonische Weltherrschaft zum Ende. Das Reich wird geteilt, sodass die beiden, eben die Meder und die Perser, das übernehmen und unter sich aufteilen. Ja. Es war nämlich so, die drei Wörter Mene, Mene, Tekel, Upharsin, Daniel deutet das immer nach den Wurzeln dieser Wörter. Mene heißt auf Aramäisch die Wurzel Mana, zählen. Darum sagt er gezählt, gezählt, Tekel, das heißt eben gewogen. Du bist gewogen worden, aber zu leicht erfunden worden. Und eben das Wort Paras heißt geteilt, kommt von teilen. Dein Reich wird den Persern zugeteilt werden. Aber jetzt ist Folgendes noch interessant. Diese drei Wörter sind gleichzeitig auch Gewichtseinheiten. Mene heißt Mine. Mine, Tekel, das heißt Schekel. Im Aramäischen ist oft entspricht ein Sch im Hebräischen dem T im Aramäischen. Also Schekel und Tekel. Ja? Also Mine, Mine, Schekel und Paras ist die Halbmine. Das sind also drei Gewichtseinheiten für Geld, für Geldwerte. Und es war ja so, die Weisen von Babylon, die konnten die Schrift nicht lesen. Also die Schrift war für sie eine Geheimschrift. Daniel konnte die Schrift lesen. Und hätten sie sie lesen können, dann hätten sie gedacht, oh, Mine, Mine, Schekel, Halbmine. Ja, irgendein ein wirtschaftlicher Text. Aber es wäre immer noch Bahnhof gewesen. Und so ist es auch in der Geschichtsforschung oft. Die Menschen, die nicht mit Gott als dem Herrn der Geschichte rechnen, die sehen alles als Entwicklung von wirtschaftlichen Abläufen, ja, im Zusammenhang die Wirtschaft der EU, die Wirtschaft von Amerika und dann eben diese armen Länder, auch in der arabischen Welt, die dann wegen der Armut Aufstände machen und so weiter. Alles wird so wesentlich durch wirtschaftliche und dann psychologisch noch nachgedeutete Prozesse gesehen. Aber wer die Geschichte so sieht, wird den Sinn der Geschichte nie verstehen. Das ist zu kurz gegriffen. Und Daniel geht auf die Wurzel der Wörter zurück und erklärt, was Gottes Plan ist. Und er ist der Herr, der eben Herrscher absetzt und andere Herrscher einsetzt. Und das wird gerade im Buch Daniel so schön beschrieben. Und Daniel betet ja das in Daniel 2, dass Gott eben Könige einsetzt und Könige absetzt. Auch das sehen wir heute in der Geschichte. Da geht einer und ein anderer kommt, wieder geht einer, ein anderer kommt, aber es ist Gott, der dahinter ist. Das ist nicht einfach die Folge von irgendwelchen wirtschaftlichen Prozessen, sondern Gott, der die Geschichte führt. Und das ist auch so schön in Daniel 1,1, heißt es ja, im dritten Jahr Joachims kam Nebukadnezar nach Jerusalem und belagerte es. Und dann Vers 2, und der Herr gab Joachim in seine Hand. Der Herr, auf Hebräisch Adonai. Das ist genau der Schlüssel zum Verständnis des Buches Daniel. Warum steht dort Adonai, der Herr? Weil hier gezeigt wird, dass alle Abläufe in der Geschichte von Gott, dem Herrn der Geschichte, geführt und gesteuert werden. Und darum weiß er, was kommen wird in der Zukunft. Und darum kommt diese Prophetie über die Weltreiche, die Prophetie über König des Nordens, König des Südens und so weiter und so fort. Das ist die große Botschaft des Buches Daniel. Ja?
Warum war Daniel nicht bei den Männern im Zelt?
Genau.
Das
Buch Daniel sagt nichts darüber, wo in der Zeit Daniel war. Also offensichtlich war er, es kamen ja alle Politiker, kamen Und darum die drei Freunde Daniels waren da auch mitbeteiligt, aber Daniel nicht. Aber das Buch sagt nichts, wo Daniel in dieser Zeit war, was er für einen Spezialauftrag hatte oder was auch immer. Die Tatsache ist, er war nicht da. Aber dann später in Daniel 6 kommt eine ähnliche Prüfung bei Darius dem Meder. Der sagt, man darf nicht mehr beten. Und da haben wir eine wunderbare Parallele, nicht wahr? In Daniel 3, der König befiehlt Götzendienst, die drei Freunde weigern sich und kommen in den Feuerofen. In Daniel 6, der König verbietet das Gebet zum wahren Gott. Daniel weigert sich und kommt als Folge in die Löwengrube. Und dort könnte man fragen, wo waren die drei Freunde? Wissen wir nicht, vielleicht waren sie schon gestorben, denn Daniel war damals sehr, sehr alt. Er war 80 Jahre alt. Und so können wir aber sagen, dass eben wenn auch Daniel einmal in dieser Prüfung verschont war in Daniel 3, Gott hat ihn ein anderes Mal ganz ähnlich geprüft. Und das Wichtige ist, alle vier blieben dem Herrn treu. Ja, noch eine letzte Frage und dann ist Viertel nach.
Ich denke, das heutige Publikum ist überzeugt von der Wahrheit und der Echtheit des Buches Daniels. Was tut nun die Frage, hast du auch Gelegenheit, einen solchen Vortrag vor Studenten oder an Gymnasien, Universitäten zu halten, um eben logisch und gut aufgebaut diese überzeugenden Argumente zu bringen?
Also dieser Vortrag heute über das Buch Daniel ist ein ganz neuer Vortrag. Den habe ich noch nirgends wo anders gehalten, außer hier. Aber das kann noch kommen. Und es ist so, dass ich immer wieder eingeladen werde und Gelegenheit habe, eben durch die Vorträge in aller Welt eben Menschen, die dem christlichen Glauben fernstehen, mit diesen Argumenten zu erreichen. Ja, glücklicherweise. Und wir müssen eben diese Dinge verbreiten. Und es ist auch wichtig, das hat man jetzt einmal gehört, aber wenn man das Buch noch nachliest, kann man sich einige Argumente wirklich verinnerlichen und dann bei Diskussionen muss man die bringen. Und es ist wirklich wunderbar zu sehen, wie man dann einfach Argumente bringen kann, die niemand widerlegen kann. Meine Töchter, die hassen es, wenn jemand immer Recht haben will. Aber ich habe mal erklärt, es gibt ein Rezept, wie man immer Recht haben kann. Du musst einfach immer das sagen, was Gott sagt. Das ist wunderbar, oder? In allen möglichen Dingen ehren wir uns. Aber wenn wir wirklich das sagen, was die Bibel sagt, können wir sicher sein, wir werden immer Recht haben am Schluss. Ja, aber es geht ja nicht darum, dass wir Recht haben, ja? Dass wir Recht haben, sondern es geht darum, dass wir wirklich den Menschen zeigen können, man kann wissen, welches der wahre Glaube ist. Wir sind nicht einfach blind dem Schicksal anvertraut, sondern wir können erkennen, was die Wahrheit ist und müssen auch die Konsequenzen ziehen durch eine echte Umkehr, Bekehrung zu Jesus Christus hin. Danke.